Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Tag zusammen. Haben Sie heute schon Ihre Dosis Blödsinn aus dem Internet gefischt? Immer wieder werden da Perlen wie diese hochgespült.
Einfach ausgedrückt. Wir haben vor uns ja ein Multi plus minus unendliches Makro-Multiversum. Es ist unbegreiflich, nicht? Aber unendlich. Und jetzt kommt es, andererseits auch ein Multimikroversum.
Ein Clip aus dem Film Die Mondverschwörung von 2010. Warum diese Doku über Menschen mit seltsamen oder auch gefährlichen Vorstellungen von der Welt aktueller denn je ist, das besprechen wir gleich mit dem Regisseur. Herzlich willkommen zum Popkulturmagazin Kompressor. Gut ein Jahr ist es her, dass das sogenannte Sylt-Video Empörung ausgelöst hat. Junge Menschen, die bei einer Party zum Schlager L'amour toujours tanzen und dazu dann Deutschland den deutschen Ausländer rausgegrölt haben. Die Staatsanwaltschaft Flensburg schaltete sich ein. Und gestern wurde öffentlich, dass 3 der 4 Personen, gegen die ermittelt wurde, unbehelligt davonkommen. Und der 4. muss ja gerade mal 2.500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung bezahlen, weil im Video zu sehen ist, wie er den rechten Arm hebt und mit der anderen Hand ein Hitlerbärtchen andeutet. Mein Kollege Christopher Kornitz hat sich mit diesem Fall beschäftigt. Hallo.
Hallo.
Also nach all dieser Aufregung wirkt das ja jetzt wie klein beigegeben. Also wieso werden die Ermittlungen eingestellt?
Naja, die Staatsanwaltschaft, die begründet das damit, dass der Verdacht der Volksverhetzung sich nicht bestätigt hat. Also diese Umtextung des Gigi D'Agostino-Songs, das fand ja auf einer Party statt und das war also weitgehend im privater Rahmen, kann man sagen. Und es war ja auch eigentlich keine richtige Absicht da, das Video zu veröffentlichen, um allgemein die Bevölkerung zu agitieren. Also es geht ja auch nicht um zum Beispiel jetzt eine persönliche Beleidigung, wie im Fall des Mannes, der Robert Habeck als Schwachkopf bezeichnet hat oder der andere, der Nancy Faeser-Meme gepostet hat. Also es gibt da keine beschädigte Einzelperson. Im Video wurde ja viel mehr aus einer nationalistischen Sprechhaltung heraus eine sehr grob definierte Bevölkerungsgruppe rhetorisch angegriffen. Hm. Im Grunde also eine viel allgemeinere Aussage getroffen. Und zur Bewertung des Ganzen gibt es eben juristische Präzedenzfälle, also Gerichtsurteile, nach denen erst ein bestimmter Kontext gegeben sein muss, sodass diese Parole Ausländer raus wirklich als Volksverhetzung interpretiert werden kann. Das kann zum Beispiel gegeben sein, wenn Menschen mit Migrationshintergrund anwesend sind oder etwa auf einer Demo zum Beispiel.
Das sind also sozusagen die juristischen Feinheiten, warum das eben jetzt alles kaum reale Konsequenzen hat. Aber ja, wie muss man das betrachten jetzt vor dieser gesamtgesellschaftlichen Diskussion um dieses Video?
Na, das ist für mich jenseits aller juristischen Fragen die noch viel wichtigere, denn es waren ja eben keine Nazi-Skinheads auf einer Demo, sondern dass ja die angebliche bürgerliche Mitte da ganz offensichtlich diskriminierende Sprache verwendet. Das mag zwar irgendwie technisch betrachtet von der Meinungsfreiheit gedeckt sein, aber vor dem Hintergrund der öffentlichen Diskussion um das Video wäre da eine Maßnahme mit Symbolwirkung schon irgendwie wünschenswert gewesen. Denn die Einstellung des Verfahrens beziehungsweise die milde Strafe für den einen Beteiligten, das gibt jetzt natürlich nochmal der Normalisierung solcher Vorfälle Aufschub. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen für rechtsextreme Kräfte.
Inwiefern, also welche Konsequenzen könnte die Einstellungen dieser Ermittlungen für die jetzt haben?
Na, ich denke mal, für die wirkt das wie ein Freifahrtschein. Also das Video, das hat ja auch schon längst Schule gemacht. Also Musik, die ganz ausdrücklich rechtsextreme Inhalte und Ansichten nutzt und sie transportiert und propagiert, die bedient sich ja mittlerweile schon bei der Klangsprache von Gigi D'Agostino und Co. Also selbst Nazi-Rapper, die vorher eher auf harten Hip-Hop gesetzt haben, die profilieren sich jetzt mit ironisch übersteigerten Eurodance. Und sie machen das mit Texten, die eigentlich komplett eindeutig sind, sich aber eben auch auf Kunst bzw. Meinungsfreiheit berufen. Für die und damit auch die Gesellschaft insgesamt, würde ich sagen, verschieben sich die Grenzen des Sagbaren also noch mal weiter nach rechts. Hm. Und es war ja auch nicht der einzige Fall mit Musikbezug, in dem jetzt rechtes Gedankengut juristisch sehr zimperlich begegnet wurde.
Ja, also vor kurzem ist da auch ein Gerichtsprozess in Lüneburg zu Ende gegangen. Da wurden die Betreiber eines Labels angeklagt, die unter anderem ja klassischen Rechtsrock verlegt hatten. Und da hieß der Vorwurf Bildung einer kriminellen Vereinigung.
Ja, und das Landgericht Lüneburg hat dem nicht zugestimmt, obwohl dieses Label hochgradig organisiert war, sehr viel Umsatz gemacht hat anscheinend und natürlich auch enge Verbindungen in rechtsextremistische Kreise bestehen. Dem Hauptangeklagten, dem wurden da gerade mal 2 Jahre und 8 Monate Freiheitsstrafe aufgebrummt. Das scheint mir ebenfalls auch, ja, sehr wenig eigentlich. Und bizarr war da auch die Aussage des Gerichts, es sei dem Label ja nicht um die Verbreitung rechtsextremer Weltbilder gegangen und die Texte seien ja sowieso so schwer zu verstehen. Also das ist absurd. Die haben dann nämlich Alben von wirklich einschlägigen Nazi-Bands verlegt, mit Hakenkreuzen auf dem Cover und allem drum und dran.
Also das ist ja dann auch was eindeutig anderes als dieses Sylt-Video, ne? Also jenseits, wie man es juristisch betrachtet, aber das ist natürlich organisiert, eindeutig organisiert, ne? Muss man ja sagen.
Ja, schon, aber auch im Sylt-Video wurden ja wissentlich und willentlich Grenzen überschritten. Vor laufender Kamera wurden da nationalistische, xenophobische Aussagen getätigt. Wenn im einen wie im anderen Fall jetzt nun ein bestimmtes Denken und Handeln, das vielleicht situativ betrachtet nicht aus rechtlicher Perspektive bestimmte Strafbestände erfüllt, aber im Kern zutiefst antidemokratisch ist, nun sehr öffentlich so dermaßen milde behandelt wird, dann zeichnet das meiner Ansicht nach schon das Bild eines Rechtsstaats, der eher willfährig als wehrfähig ist. Und reiche Sylt-UrlauberInnen, die im Privaten dumme Parolen grölen und Labels, die Nazi-Platten auflegen, das sind vielleicht an sich nicht unsere größten Probleme. Aber wenn Biden mit Samthandschuhen begegnet wird, dann steht das meiner Ansicht nach schon symbolisch dafür, dass wir ein sehr massives Problem haben.
Also die Beteiligten des Sylt-Videos kommen weitgehend ungeschoren davon. Die Staatsanwaltschaft Flensburg hat die Ermittlungen in 3 Fällen eingestellt und nur einen Mann da eine Geldstrafe aufgebrummt. Christopher Kornitz hält das für das falsche Signal in diesem Fall. Bedanke mich.
Danke ebenso.
Viele Ereignisse auf der Welt sind ja schwer erklärbar oder schwer oder gar nicht zu begreifen. Das war eigentlich schon immer so. Allerdings haben wir heute wahrscheinlich mehr Menschen denn je weltweit, die dennoch meinen, das Universum zu durchschauen oder mit kruden, aber unterhaltsamen Theorien tatsächlich die Wahrheit zu kennen. Und warum das so ist, das will ich gleich mit dem Dokumentarfilmer Thomas Frickel besprechen. Er hatte bereits 2010 die Mondverschwörung gedreht, lange vor dem Begriff Fake News und zu einer Zeit, als die sozialen Medien längst nicht so verbreitet waren. Was es damals schon gab, Menschen, die Grundstücke auf dem Mond verkaufen, solche, die sie kaufen, Menschen, die hinter fast allem eigentlich eine Verschwörung vermuten und solche, die an biologische Wunder glauben.
Naja, Herr Hitler ist ja nun inzwischen über 100 Jahre alt, aber wer die Jenseits-Diesseits-Raumsprungmethode beherrscht, also die Raumübersprungmethode, wenn man so will, ja, von dem ist anzunehmen, dass er auch Möglichkeiten der Verjüngung kennt. Also, dass man sagen kann, möglicherweise gibt es Herrn Adolf Hitler heute noch als 40- oder 45-Jähriger.
Dann wäre der in dem Sinne jünger als wir.
Also ja, natürlich, klar.
Aus der Doku Die Mondverschwörung von 2010, gedreht von Thomas Frickel, und er ist zugeschaltet. Ich grüße Sie, hallo.
Ja, schönen guten Tag.
Ja, Herr Frickel, immer wieder tauchen diese Art Ausschnitte aus Ihrem Film in den sozialen Netzen auf, werden weiterverbreitet, oft leider auch ohne den Kontext. Wie finden Sie das?
Ja, ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass ein Film, der in der Tat inzwischen 15 Jahre alt ist, heute noch akzeptiert wird und dass die Leute feststellen, dass das ja eigentlich ganz aktuelle Dinge sind, um die es da geht. Und auf der anderen Seite sind es natürlich Urheberrechtsverletzungen, denn der Film wird gewissermaßen als Steinbruch ausgewertet und man reißt Dinge aus dem Zusammenhang, was mir insoweit recht sein kann, als es den Film nach wie vor bewirbt. Also man wird aufmerksam darauf, man kriegt vielleicht Lust, das mal im Zusammenhang zu sehen, was ja sehr positiv wäre. Auf der anderen Seite tut es möglicherweise den Protagonisten, die in diesem Film auftauchen, Unrecht, weil deren Aussagen natürlich noch mehr verkürzt waren, als ich es damals getan habe, als ich das wirklich versucht habe, pointiert zu schneiden.
Es ist auch spannend, dass Sie das damals eben schon so als Thema so erkannt haben. Und so prominent eben auch behandelt haben. Ja. Wenn wir vielleicht nochmal, damit wir nochmal besser noch reinkommen, ein weiteres Beispiel nehmen, wo man sich einfach bei Ihrem Film bedient. In einem Clip zum Beispiel auf Instagram hält da eine Frau eine Art Dreizack aus Holz in der Hand und erklärt, warum dieses Messgerät nicht so gut funktioniert.
Frau Schlavis, was ist das eigentlich?
Das ist eine Rune, das, was ich vorhin am Wannsee in meinem Labor gemacht habe. Ich arbeite dort sehr gerne und habe da fundamentale Erkenntnisse erzielt. Nur in der letzten Zeit ist es also außerordentlich schwierig. Wir können da kaum noch hin, weil der Himmel fast permanent bedeckt ist mit Chemtrails.
Also sie meint Chemtrails, diese Kondensstreifen von Flugzeugen. Diese Theorie hält sich ja schon sehr lange und auch sehr hartnäckig. Ja. Haben Sie damals eigentlich verstanden, was dahinter stecken soll?
Ja, ich muss vielleicht dazu sagen, dass der Film eine Vorgeschichte hat. Ich bin mit Dennis, einem amerikanischen Reporter, der auch tatsächlich Dennis heißt, also wir sind da jetzt nicht unter falscher Flagge gesegelt, schon mal losgezogen, in ungefähr 10 Jahre zuvor, um rauszufinden, wie die Deutschen politisch so drauf sind. Und da sind dann bei der Gelegenheit Fragen aufgetaucht, wo ich gedacht habe, es lohnt sich da nochmal ein bisschen genauer hinzusehen. Und das ist eben dieser Bereich der Esoterik und der Verschwörungstheorien, was nach meinem Dafürhalten sehr eng miteinander verwandt ist und auch fließend ineinander übergeht. Es gibt ja nun keinen Esoterik-Papst, der sagt, da geht's lang, sondern es gibt 1000 verschiedene Ideen und die sind im zum Teil austauschbar, zum Teil bauen sie aufeinander auf und jeder fügt dann noch ein bisschen was dazu. Und das schien mir eigentlich eine sehr interessante Welt zu sein, die es damals noch zu entdecken galt, weil beispielsweise die Gegner der Chemtrails damals noch nicht auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben, sondern mehr oder weniger versucht haben, in Anführungszeichen Informationsarbeit zu leisten. Und insoweit waren sie zwar mitteilsam, das heißt, sie haben alles, was sie so auf der Seele hatten, auch freimütig nach außen getragen, aber dann nur, wenn man gefragt hat. Und das war schon eine interessante Parallelwelt, die sich da aufgetan hat. Ne? Mhm. Man redet mit Leuten ganz normal, wie wir es jeden Tag tun würden, und plötzlich macht es Klick und da legt sich bei den Menschen ein Schalter um und dann sind sie in dieser Parallelwelt, die wir erstmal verstehen müssen, die wir vielleicht nicht so eingearbeitet sind in das Thema.
Ja, also diese Informationsarbeit, die übernimmt ja heute wirklich das Internet, leider eben auch oft ohne konkretere Kontexte, das haben Sie ja eben auch erklärt. Aber sind Sie denn damals auch dann, sagen wir mal, zu Erkenntnissen gekommen, wenn Sie das interessant fanden und diese Menschen eben auch tatsächlich zum Reden gebracht haben und sie getroffen haben? Aber was war sozusagen Ihr Fazit?
Ich glaube, der Film wirkte damals und wirkt noch heute dadurch, dass er eben nicht versucht, mit erhobenem Zeigefinger auf die Leute zu deuten und zu sagen, guckt mal, was die da Schreckliches machen, sondern wir zeigen das einfach, wir lassen sie reden. Das wird zwar komprimiert und wirkt, glaube ich, in der Zusammenschau von ganz vielen, ganz kruden Theorien und Ansätzen. Und von daher habe ich es nie als meine Aufgabe gesehen, jetzt hier ein Fazit der Gestalt zu ziehen, dass ich sage, das ist zutiefst verwerflich, was die da tun. Mhm. Sondern ich denke, darauf müssen dann die Zuschauerinnen und Zuschauer selbst kommen und das tun sie auch. Da bin ich ganz froh darum. Ich habe ja sehr viele Reaktionen bekommen. Man findet auch Outtakes aus dem Film, also zum Teil Aufnahmen, die wir dann zwar gemacht hatten damals für den amerikanischen Sender DDVC-TV, aber die in meinem Film nicht vorkommen, als Clips im Internet, die habe ich ja selbst reingestellt und da gibt es Kommentierungen und die sind eigentlich ganz positiv. Zum einen auch aktuelle Kommentierungen, die sagen, guck mal, eigentlich ein Klassiker zum Thema Verschwörungstheorien, und zum anderen, sehr froh war ich beispielsweise über eine Rückmeldung von jemandem, der damals die DVD erworben hat und der gesagt hat, ich habe das mit meiner Freundin, die ist so ein bisschen esoterisch drauf, zusammen angeguckt und das hat sie dann dazu gebracht, doch nochmal nachzudenken. Und wenn das passiert, bin ich eigentlich sehr froh.
Ja, also das finde ich insofern eine spannende Frage, weil ja die Haltung zu dem Ganzen tatsächlich entscheidend zu sein scheint. Ne? Also erstens mal hört man den Leuten zu, ja. Aber gleichzeitig hat der Journalist, den Sie eben angesprochen haben, der hier auftritt, Dennis, man nimmt ihm ja nicht so ganz ab, als zumindest als Zuschauer, der bei Sinnen ist, dass er wirklich Journalist ist, denn er mokiert sich ja leicht. Also er stellt sich leicht dumm.
My name is Dennis. Dennis Mascarenhas. Chief Reporter bei DDVC-TV. Ein Programm für Deutsche bei uns in die Stadt.
Ja, also insofern, also man könnte Ihre Doku schon als Mockumentary bezeichnen, oder? Also
sie ist oft so etikettiert worden, wobei die Methode von Dennis, also zum einen, er ist tatsächlich Amerikaner, er spricht auch mit einem amerikanischen Akzent und von daher akzeptieren die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, dass er vielleicht das eine oder andere doch nicht so richtig versteht, obwohl er seine Schulbildung in Deutschland damals genossen hat. Sein Vater war als Soldat hier stationiert und er kennt Deutschland ganz gut. Aber dem Amerikaner erklärt man das eben doch mal noch ein bisschen genauer. Und ich glaube, das Wesentliche ist, dass er einfach zuhört. Er versucht nicht, die Leute zu belehren, sondern er nimmt sie ernst und er lässt sie sprechen. Und dadurch kommen Dinge zutage, die in sehr vielen dieser aktuellen Internetclips, die so mehr so beiläufig entstehen, einfach nicht zustande kommen können. Diese Interviews, die wir geführt haben, da hat jedes mindestens eine Stunde, anderthalb Stunden, manche auch zwei Stunden gedauert, was sehr strapaziös war, das durchzuhalten, auch für mich hinter der Kamera. Und ich habe Dennis schon dafür bewundert, dass er das alles so stoisch durchgehalten hat.
Und das bringt mich jetzt eben zu der Frage, wie es heute ist, eben wegen der Entwicklung, die in den letzten 15 Jahren stattgefunden hat, dass es sich eben teilweise kontextlos verbreitet, dass man eigentlich im Netz ja sofort wertet, dass es sofort Kommentare gibt, etc. Das führt ja eigentlich dazu, dass Ihre Intention, die Sie mit dem Film hatten, eigentlich nicht mehr weiterverfolgt werden kann, oder?
Das ist auch das, was mich stört an diesen Clips, die da auftauchen, die ja wirklich aus dem Zusammenhang gerissen sind und dadurch so eine Beliebigkeit bekommen.
Irgend Verrückter, ne? Der da irgendwas erzählt und dann kann man den irgendwo drauf fropfen und sagen, ja, guck mal, wie die Leute spinnen. Und wie gehen Sie mit Dingen um, die sich eben dann doch herausgestellt haben? Also sagen wir mal sowas wie die Labortheorie mit Corona oder so, wo es am Anfang auch hieß, das sind eindeutige Verschwörungen etc. Und dann übernehmen halt Regierungen doch auch das wiederum und dann sagen natürlich Leute, wieso habt ihr uns das nicht vermittelt, macht die Politik ja definitiv auch Fehler und spielt diesen Leuten in die Hände.
Oder? Ja, das ist schwierig, aber es soll uns ja nicht dran hindern, trotzdem Informationen, die wir bekommen, kritisch zu hinterfragen, von der einen wie von der anderen Seite. Ne? Und sich zum Schluss auch eine eigene Meinung dazu zu bilden und jetzt nicht irgendwelche vorgestanzten Meinungen zu übernehmen.
Und würden Sie jetzt, eben weil Sie sich ja für das Thema auch damals so intensiv begeistert haben, könnte man einen Film wie die Mondverschwörung heute noch machen oder ist er eigentlich jetzt auch überflüssig, weil die Leute, diese Schnipsel und alles das drumherum eben auf YouTube, Telegram und TikTok sehen können?
Ja, da habe ich schon manches Mal drüber nachgedacht und ich glaube, dass es gerade heute notwendig wäre, diese Dinge mal in den Gesamtzusammenhang zu stellen. Denn dadurch, dass es so fragmentiert erscheint, auch im Internet, verliert man vielleicht diesen Überblick und greift sich das raus, was einen gerade besonders interessiert und hat dann keine Möglichkeit mehr, das in Relation zu setzen zu ganz vielen anderen Dingen, die genauso absurd oder noch absurder sind und dann zu erkennen, dass man im Grunde genommen da in der Sackgasse läuft. Von daher, ich kann mir vorstellen, dass so eine Zusammenschau natürlich fokussiert auf ein bestimmtes Thema, weil es ist so ausufernd inzwischen, dass man nicht alles in einem Film unterbringen könnte, aber dass das schon ganz interessant wäre.
Denken Sie also vielleicht drüber nach. Der Dokumentarfilmer Thomas Frickel über sein Werk Die Mondverschwörung und wie sich das ganze Feld darum auch entwickelt hat in den letzten Jahren. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.
Und wenn Sie den ganzen Film schauen wollen, Die Mondverschwörung ist erhältlich auf DVD und bei onlinefilm.org.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Miriam Rossius.
Nächstes Jahr steht Venedig bei der Kunstbiennale wieder im Zeichen der Gegenwartskunst. Kuratorin für den Deutschen Pavillon wird die Direktorin des Georg-Kolbe-Museums in Berlin, Kathleen Reinhardt. Das teilte das Institut für Auslandsbeziehungen mit. Reinhardt sagte, im Deutschen Pavillon würde traditionsgemäß eine kritische Auseinandersetzung mit Geschichte und Gesellschaft betrieben. Das sei ein idealer Ausgangspunkt, gerade jetzt in einer höchst herausfordernden Gegenwart, die Fragen zu stellen, mit denen Kunstschaffende sich beschäftigen, etwa wo wir stehen und wohin wir gehen. Die 1895 gegründete Kunstbiennale Venedig ist weltweit das älteste Forum für zeitgenössische bildende Kunst. Der Comic-Klassiker Donald Duck soll inklusiver werden und erscheint darum zum ersten Mal auch in leichter Sprache. Der Verlag Storyhouse Egmont arbeitet dazu mit der Bundesvereinigung Lebenshilfe zusammen. Laut der Organisation sind in Deutschland schätzungsweise 10 Millionen Menschen auf Texte in leichter Sprache angewiesen. Leichte Sprache setzt auf kurze Sätze und einfache Wörter, um Barrieren abzubauen. Die erste entsprechende Comicausgabe von Donald Duck soll am 6. Mai erscheinen. Die Comicente Donald Duck gibt es seit mehr als 90 Jahren. 1934 trat sie zum ersten Mal in einem Zeichentrickfilm von Walt Disney auf. Die Berufung des Medienunternehmers Wolfram Weimer zum Kulturstaatsminister trifft im Kulturbetrieb auf weitere Skepsis. Der Schauspieler Ulrich Mattes sagte im Sender Dreisat, Weimer sei stramm konservativ und vertrete wirtschaftsliberale Theorien. Dies führe womöglich dazu, dass er für Einschnitte im Subventionssystem der Hochkultur eintreten werde. Der Verein Ensemble Netzwerk fordert die künftige Bundesregierung auf, die CDU-Personalentscheidung rückgängig zu machen. Weimer stehe nicht für kulturelle Vielfalt und Offenheit, heißt es in einer Online-Petition. Er sei daher nicht geeignet für das Amt als Kulturstaatsminister. Die Petition wurde bis zum frühen Nachmittag von rund 11.000 Menschen unterschrieben. Das Ensemble-Netzwerk wurde 2015 gegründet. Es setzt sich eigenen Angaben zufolge für bessere Arbeitsbedingungen an den deutschen Stadt- und Staatstheatern ein. In der europäischen Filmbranche kommt es nicht allzu oft vor, dass Actiondarsteller gewürdigt werden. Doch das Locarno Filmfestival ehrt in diesem Jahr Jackie Chan für seine Lebensleistung. Der Schauspieler, Regisseur und Stuntman aus Hongkong sei nicht nur eine Schlüsselfigur des modernen asiatischen Kinos, sondern auch ein Künstler, der die Regeln Hollywoods neu definiert habe. So begründet das Schweizer Festival die Auszeichnung. Der heute 71-Jährige habe eine einzigartige Poesie der Bewegung des menschlichen Körpers im Film erschaffen. Chen etablierte sich in Hongkong vor allem in den 80er und 90er Jahren mit einer Mischung aus Kung-Fu und Komödie als erfolgreichster Actionstar in Asien. In Hollywood und international wurde er spätestens mit dem Film Rush Hour eine feste Größe.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Es gibt ja wahrscheinlich kaum jemanden, der so böse, schonungslose, aber auch witzige und trotzdem analytische Texte über Pop und Subkultur geschrieben hat wie der Kritiker Andreas Banaski. Der Mann hatte viele Feinde, aber auch viele Bewunderer. Er ist 2021 verstorben und jetzt sind ausgewählte Texte von ihm erschienen. Berühmt-berüchtigt auch seine Städteberichte. Kid P. war in Berlin, heißt einer. Neues und Böses über Düsseldorf, ein weiterer. Oder auch Die Wahrheit über Hamburg von 1982. Und da schnappt sich Banaski den Neue Deutsche Welle-Musiker Andreas Dorau und zieht ihn folgendermaßen durch den Kakao.
Halte Dorau nicht für harmlos. Er hat schließlich den Typ des ewig vorpubertären sexuellen Versagers kultiviert. Der Pfarrerssohn mit Mutterbindung, als Kind wachte er schreiend bei Albträumen auf und schlief weiter bei Muttis beruhigendem Küsschen, ist nicht der Traumschwiegersohn, sondern der Traumsohn mit ausrasiertem Nacken, Scheitel, den ihm der Friseur ziehen muss, kämmen kann er sich aber schon alleine und zu großem Kopf, was ihn auch bei normaler Körpergröße wie einen kleinen Jungen aussehen lässt. Mit einer Kaufmannslehre bei Burma Oil und harmlosen, aber witzigen Jugendsünden bei Karstadt Ostereier zerdrücken, der die Kinder aus Bullabü liest und im Fernsehen die Waltons, Raumpatrouille und Sinatra Gene Kelly Esther-Filme sieht und träumt, ein Held zu sein, wie seine Vorbilder Vegas, Dantana und Joachim Fuchsberger in den Edgar Wallace-Filmen. Also, völlig folgerichtig, dass er sich mit Nivea Babyseife wäscht und das grüne 8x4 Deo benutzt.
Also eine Menge popkulturelle Referenzen in diesem Text aus Die Wahrheit über Hamburg von Andreas Banaski alias Kid P., verstorbener Texter bzw. Schriftsteller bzw. Kritiker, nachzulesen in der umfangreichen Textsammlung Die Wahrheit über Kid P., wie ein Hamburger Punk den deutschen Popjournalismus erfand. Herausgegeben von der Professorin für Buchwissenschaft an der LMU in München, Erika Tomalla, und die ist jetzt zugeschaltet. Hallo, ich grüße Sie.
Hallo.
Also vielleicht nochmal, damit man das nochmal klarkriegt. Wer war Andreas Banaski? Wie wurde er zu diesem schillernden Ausnahmekritiker?
Ja, Andreas Banaski ist in Büchen aufgewachsen, in der Zone Grenzstadt, und ist 1979 nach Hamburg gekommen als Punk, hat dann Super-8-Filme gemacht, sich auf unterschiedliche Weise künstlerisch betätigt, hat Fanzines produziert. Einige davon drucken wir auch ab in der Sammlung. Und hat dann angefangen, Leserbriefe zu schreiben für die populären Pop-Zeitschriften der Zeit, insbesondere für Sounds. Und hat da sehr schnell auf sich aufmerksam gemacht durch seinen besonderen Stil und ist dann sehr schnell auch Autor bei Sounds gewesen. Unter damals der Redaktionsleitung von Dietrich Dietrichsen. Und hat dann eben diese berüchtigten Städtereportagen, Szeneberichte geschrieben, die voll waren mit Klatsch über die damaligen Szenen in Städten wie eben Berlin, Hamburg, Düsseldorf.
Und inwiefern ist das jetzt Pop, wenn man gerade mal diesen Tratsch, dieses Intime, heute würde man sagen Indiskretionen sind das eigentlich, da würde man Ärger mit den Anwälten kriegen, wenn man sowas lesen würde. Also inwiefern ist das Pop und Popkultur?
Ja, also der Pop betreibt ja eigentlich immer eine Hinwendung zur Ästhetik. Also er interessiert sich nicht so sehr für das Was, sondern eher für das Wie, für die Oberfläche, für die Art und Weise, wie sich Leute kleiden, was sie für einen Habitus haben. Und das ist das, was Andreas Banaski eigentlich in diesen Texten auch macht. Also er schaut sich an, wie präsentieren sich eigentlich diese Leute, wie treten sie auf und gleicht das dann ab mit der Art und Weise, wie sie sich selbst darstellen. Also im Prinzip kann man auch sagen, dieser Tratsch, dieser Klatsch, den er da betreibt, ist eine Form von Ideologiekritik, ja, nur eben mit anderen Mitteln. Also es geht um den Abgleich zwischen Schein und Sein. Und es geht aber auch immer darum, dass sich der da schreibt, auch selbst angreifbar macht. Das heißt, dass er auch selbst beobachtbar wird. Und das ist tatsächlich auch passiert. Also Andreas Banaski wurde auch selber zum Gegenstand von Klatschgeschichten. Er interessiert sich in diesen Texten außerdem also auch nicht nur für diese äußerlichen Dinge, sondern auch immer für soziale Biografien, das heißt für die Frage, wo jemand herkommt, was er für Abiturnoten hat. Er interessiert sich für bestimmte Symboliken des Engagements, also sozusagen eine ganze Kartografie der damaligen Szenen, die sich aber eben auch an solchen äußerlichen Formen der Selbstdarstellung festmacht.
Also das ist natürlich auch spannend zu lesen, weil es ist natürlich interessant, wo jetzt Musiker wie Dora oder diverse andere ihre Sozialisierung erfahren haben und ihre Schulbildung zu erfahren, was man sonst einfach nicht hört, vielleicht noch in der Bildzeitung liest. Aber was hat er damit bezweckt?
Ja, also wie gesagt, es geht, glaube ich, darum, tatsächlich immer zu gucken, wie stellen sich Leute dar und wie lässt sich das eigentlich abgleichen mit ihren sozialen Hintergründen. Man muss dazu sagen, auch er selbst kam aus einer Arbeiterfamilie, aus einem Arbeiter-Background und hat sich deswegen auch besonders interessiert und teilweise auch, seine Polemik macht sich teilweise auch besonders fest an Bürgerkindern, reichen Bürgerkindern, die sich aber dann als besonders engagiert und alternativ präsentieren. Also es gibt da sagen auch eine Polemik, die immer in eine bestimmte Richtung geht. Gleichzeitig fand er es selber sehr reizvoll, sich eben gerade nicht auf eine Klassenposition festlegen zu müssen, sondern die Möglichkeit zu haben, sich selbst auch als Star zu entwerfen. Er hat sich deswegen besonders auch für Bands interessiert wie ABC oder Heaven 17, weil ihn das fasziniert hat, die Möglichkeit eben aus einem eigentlich Working-Class-Background zu kommen und gleichzeitig glitzernde Anzüge zu tragen und sich auf eine bestimmte Weise zu stilisieren.
Also er wollte sich auch nicht auf so ein politisches Lager festlegen lassen, ja? Also sozusagen er wäre als Arbeiterkind sozusagen im linken Bereich gewesen, aber er wollte sich da auch nicht vereinnahmen lassen. Was hat Sie jetzt speziell an Banaski begeistert als Literaturwissenschaftlerin, dass Sie eben diese Textsammlung jetzt mit Ihren Co-Herausgebern Andreas Dora und Christoph Dallach da in Angriff genommen haben?
Genau, also vielleicht kann man das nochmal kurz ergänzend sagen. Andreas Dora, der da gerade durch den Kakao gezogen wurde, ist ja einer der Mitherausgeber, auch wenn er nicht auf dem Band steht, weil es da eine sehr enge Freundschaft gab. Das heißt, offensichtlich hindert die Art und Weise, so in Texten vorzukommen, nicht, dass man sich nicht trotzdem bestens versteht. Also das ist, glaube ich, auch nochmal eine Differenz irgendwie zur heutigen Form von Shitstorms oder negativen Klatsch und Tratsch oder so.
So nach dem Motto, man konnte damals was ausgehalten noch?
Ja, auch das, genau. Und es ist aber, glaube ich, immer auch klar, dass eine gewisse Leichtigkeit und Ironie und auch immer Selbstironie mit dabei ist, ne? Ich arbeite seit längerer Zeit an einem Buch über literarischen Journalismus. Da geht es um die Geschichte von Zeitschriften eben wie Sounds, Specs, aber auch Transatlantik, Elaste, Tempo bis hin zu Vanity Fair oder Vice. Also der Zeitraum umfasst ungefähr eben, also reicht von den 70er Jahren bis in die 2000er Jahre. Und da bin ich relativ schnell auf die Texte von Andreas Banaski gestoßen, weil die einfach sehr spektakulär, sehr auffällig, sehr lustig sind. Und ich führe für das Buch auch Interviews. Es erscheint auch jetzt im Herbst eine Oral History bei Schöffling, die auf diesen Interviews basiert. Und da ist mir in den Gesprächen einfach auch aufgefallen, dass wahnsinnig viele Leute von Andreas Banaski geprägt sind, den sehr bewundert haben, von dem beeinflusst waren. Deswegen ist dieser großspurige Titel auch zustande gekommen, also wie ein Hamburger Punk den deutschen Popjournalismus erfand, weil er, glaube ich, für sehr viele Leute tatsächlich sehr stilbildend war.
Das ist spannend, wenn man diese Zeit natürlich miterlebt hat. Wenn nicht, muss man ja sagen, dass er in den 90ern dann oder Anfang der 90er schon umsattete, nämlich Archivar bei der Zeitschrift Tempo wurde. Vielleicht ganz kurz, warum dieser Sinneswandel, warum hat er nicht einfach weitergemacht wie bisher und was hat er dann alles archiviert?
Also ganz genau kann ich die Hintergründe auch nicht sagen. Die sind, glaube ich, teilweise persönlicher Natur. Die haben auch was damit zu tun, dass ich diese Art seines Schreibens, dass die auf eine bestimmte Art dann, glaube ich, nicht mehr funktioniert hat unter veränderten medialen Bedingungen. Gleichzeitig muss man sagen, er ist auch bis zuletzt schriftstellerisch tätig gewesen. Also er hat eine längere Pause gemacht, hat dann aber auch weiterhin geschrieben, unter anderem für Tempo, für Tango und dann später auch nochmal für den Rolling Stone. Also die letzten Texte, auch die wir im Buch haben, sind aus dem Jahr 2012. Entschuldigung, jetzt muss ich nochmal fragen.
Kein Problem.
Worauf Ihre Frage gezielt hat.
Ich wollte eigentlich nur wissen, was er dann archiviert hat.
Achso, genau, Rolle, die Archivartätigkeit, ja. Und er hat dann aber Bibliothekswissenschaften eben studiert und hat angefangen, als Archivar für die Zeitschrift Tempo zu arbeiten und ist da auch eine berüchtigte Figur gewesen. Also auch das hört man immer wieder von den Leuten, die bei Tempo und anderen Zeitschriften gearbeitet haben, dass die fasziniert davon waren, was sie an Materialien von ihm zugesandt bekommen haben. Also dass er tatsächlich vor den Zeiten von Google ein regelrechtes Pop-Archiv war. Und wie gesagt, über die persönlichen Gründe, die dazu geführt haben, kann man, glaube ich, spekulieren oder teilweise gibt es da auch Informationen dazu. Aber diese Hinwendung zum Archivarischen ist in gewisser Weise auch was sein Schreiben von Anfang an prägt, weil er immer schon jemand ist, der sich nicht nur dafür interessiert, wie die Phänomene selbst zu beurteilen sind, sondern eigentlich auch schon von Anfang an das Urteil anderer mit einbezieht in sein Schreiben, also immer so eine Metaperspektive einnimmt. Und ich glaube, die hat sich dann in der Tätigkeit als Archivar einfach nochmal ausbauen lassen.
Spannende Figur. Andreas Banaski, die Wahrheit über Kid P, wie ein Hamburger Punk den deutschen Popjournalismus erfand, ist im Junius Verlag erschienen, kostet 22 Euro und das war die Co-Herausgeberin Erika Tomalla. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank.
Der französische Karikaturist und Comickünstler Luce ist durch das Magazin Charlie Hebdo bekannt geworden. Jetzt hat er im Museum Ludwig in Köln seine neue Graphic Novel Zwei weibliche Halbakte in der deutschen Übersetzung vorgestellt. Ja, warum dort? Weil das Gemälde Zwei weibliche Halbakte von Otto Müller seit etlichen Jahren dort hängt. In Luce Comic spielen die Restituierung und der Erwerb dieses Bildes durch das Museum eine zentrale Rolle. Felicitas Böselager mit der ganzen Geschichte.
Das abstrahierte Bild zweier dunkelhaariger Frauen mit nacktem Oberkörper, mit Erdfarben in kantigem Strich gemalt, ist der Mittelpunkt des Graphic Novels Zwei weibliche Halbakte des französischen Künstlers Luce. Luce erzählt im Buch die Geschichte von Otto Müllers gleichnamigen Gemälde und so auch die Geschichte der NS-Raubkunst in Deutschland. Müller gilt als einer der bedeutendsten Expressionisten Deutschlands. Zwei weibliche Halbakte war 1937 in der berüchtigten Münchner Ausstellung Entartete Kunst zu sehen. Es kam schließlich in den Besitz von Hildebrand Gurlitt und wurde im Jahr 2000 restituiert. Luce erzählt, warum er sich ausgerechnet für ein Bild von Otto Müller entschieden hat. Schließlich gab es viele Künstler, deren Werke die Nationalsozialisten als entartet bezeichneten. Ich wollte einen Künstler finden, der nicht unbedingt sehr bekannt ist, den ich jedenfalls noch nicht besonders gut kenne. Auch weil ich Lust hatte, mich mit einer Welt zu befassen, die ich noch nicht genügend erkundet hatte. Die Entscheidung für das konkrete Gemälde sei zuerst schlichte Intuition gewesen. Ich bin über ein Foto des Gemäldes in der Ausstellung über entartete Kunst 1937 gestolpert. Dort hing das Bild so niedrig, dass es nur Kinder sehen konnten. Und als ich das bemerkt habe, dachte ich mir, sieh an, das birgt die Möglichkeit, Fiktion zu schreiben. Also, dass ich eine Erzählung innerhalb der großen historischen Geschichte schreibe. Ich kann die Geschichte erzählen und ihre toten Winkel ausleuchten. Diese toten Winkel leuchtet Luce auf eine besondere Weise aus. Das Gemälde als solches ist nur am Ende des Buches zu sehen. Denn Luce zeichnet seine Geschichte aus der Perspektive des Bildes, wie eine subjektive Kamera. Die Leserinnen und Leser blicken vom Bild aus in den Raum, in den es getragen wird, in dem es liegt, hängt oder lehnt. Wenn es eingepackt ist, dann ist das Bild schwarz. Die Geschichte des Gemäldes erzählt Luce durch die Dialoge, die um es herum geführt werden. Viele Dialoge sind Fiktion, aber manche sind tatsächliche historische Quellen. Zum Beispiel habe ich sehr sorgfältig fast die ganze Rede zur Eröffnung der Ausstellung Entartete Kunst wiedergegeben, weil es sehr entlarvend für den Geist der damaligen Kuratoren ist. Aber mit dieser speziellen Perspektive hat Luz auch seine eigene Rolle in der Gesellschaft künstlerisch verarbeitet, erzählt er. Luz hat 2015 den Anschlag auf Charlie Hebdo überlebt, weil er verschlafen hatte und zu spät zur Redaktionskonferenz kam. Das Massaker hat er in seinem Graphic Novel »Wir waren Charlie« thematisiert. Nun reflektiert er seine Rolle in der Gesellschaft durch zwei weibliche Halbakte. Ich wollte noch einmal erzählen, was ich erlebt habe, ohne mich selbst zu zeichnen, weil ich darauf keine Lust mehr habe. Aber ich hatte Lust, die Leser auf eine gewisse Art an meine Stelle zu setzen. Und mein Platz ist jemand, der überlebt hat, der ein bisschen außerhalb der Gesellschaft ist, der die Gesellschaft aber trotzdem beobachtet und ihr Zeuge ist. So wie Müllers Gemälde. Dabei sollte das Graphic Novel zunächst historisch sein, bis Luz etwa vor einem Jahr bemerkte, ungefähr als die Europawahlen waren, da saß ich gerade am Abschluss des Buchs, als mir auffiel, dass ich nicht nur ein historisches Buch, sondern auch ein Buch über die Gegenwart schreibe. Luz meint damit den Aufstieg der extremen Rechten in Frankreich, aber auch in Deutschland und Europa. Ein Thema, das ihn sehr beschäftige. Auch im Zusammenhang mit der Frage nach der Rolle der Kunst. Die stelle sich sowohl in der Geschichte des Gemäldes als auch heute. Die Kunst war besonders zu dieser Zeit ein ideologisches Schlachtfeld. Aber das ist oft so. Das ist zum Teil auch immer noch so. Auch wenn ein Kunstwerk nicht auf den ersten Blick politisch sei, so wie zwei weibliche Halbakte. Das sei ein Gemälde, das nicht die Gesellschaft zeige, in der es existiert, sondern die Gesellschaft, in der es sich vorstellt, wahrgenommen zu werden. Und so fügt Luz an,
Tout art est politique.
Kunst ist immer politisch.
Der Zeichner und Satiriker Luz und seine neue Graphic Novel Zwei weibliche Halbakte erschienen bei Reprodukt hier in Deutschland, 29 Euro, und in Frankreich bereits mit dem Fauve d'Or als bester Comic des Jahres prämiert.